ARD.
But sometimes you see two young children fighting like crazy. They hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart. They don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while and then pulling them apart.
US-Präsident Trump verglich die Kriegsparteien in der Ukraine gestern mit zwei streitenden Kindern, die man noch eine Zeit lang kämpfen lassen müsse, bevor man dann einschreite.
Und diese Äußerung fiel in der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Merz im Oval Office. Der Auftritt des Kanzlers wurde überwiegend gelobt.
Russland attackiert die Ukraine so heftig mit Drohnen wie noch nie seit Kriegsbeginn.
Unser Ukraine-Korrespondent war in den vergangenen Tagen in Saporischschja unterwegs.
Bei der Verteilung von Lebensmitteln im Gazastreifen gibt es neue Probleme.
Im Westjordanland werden immer mehr Palästinenser aus ihren Dörfern vertrieben. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 6. Juni um 16 Uhr. Eine schwierige Aufgabe gut gemeistert. So lautet der Tenor der meisten Kommentare zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump gestern Abend in Washington. Thorsten, die Pressekonferenz im Oval Office war sehr geprägt von innenpolitischen Themen. Aber der Krieg in der Ukraine wurde auch behandelt. Mit welchem Ergebnis?
Ja, wir haben es ja eingangs schon gehört. Trump vergleicht den Krieg mit einer Prügelei kleiner Kinder, die man noch eine Zeit lang weiterkämpfen lassen müsse. Merz hat in der Pressekonferenz jetzt nicht direkt widersprochen, aber er hat schon klargemacht, dass er das anders sieht und dass Russland in dem Konflikt der Aggressor ist und für zahlreiche zivile Opfer in der Ukraine verantwortlich ist. Merz Taktik war, Trump nicht zu verprellen, aber auch nicht immer nach dem Munde zu reden und ihn nach Möglichkeit zu umarmen. So hat er anschließend betont, bei der Frage, wie der Krieg beendet werden kann, da komme es auf die Ordnungsmacht USA im Wesentlichen an. Hier auf In der Info hat meine Kollegin Liane Kossmann heute früh mit der Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook gesprochen und sie unter anderem gefragt, was Merz bei dem Besuch erreicht hat.
Also er hat zumindest auch öffentlich nochmal den Konterpunkt gemacht, dass die Analogie mit den zwei streitenden Kindern ein schlechtes Bild ist. Es ist ganz klar, wer hier der Aggressor war. Friedrich Merz hat nochmal die Genfer Konvention an sie erinnert, an die Tatsache, dass Schläge gegen zivile Ziele auch nach dem Kriegsrecht unmöglich sind. Er hat an die Kinder erinnert, die Russland aus der Ukraine verschleppt hat. Das sind alles auch eingängige Bilder, auch für die dort anwesende Presse. Aber wir haben auch gesehen, wie in einem Telefonat nur Stunden vorher mit Wladimir Putin ein Donald Trump irgendwo auch Verständnis gezeigt hat dafür, dass Wladimir Putin meint, er sei nun genötigt, auf den Drohnenangriff der Ukraine mit Härte zu reagieren. Also das ist weiterhin eine Wankelmütigkeit in der Position dieser Regierung. Und es hat etwas damit zu tun, dass Donald Trump vor allen Dingen eines möchte. Er möchte sich diesen Konflikt in der Ukraine entledigen, wie wir eben vom Verteidigungsminister in Singapur auf einer Konferenz gehört haben. Die USA wollen sich voll und ganz auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren. Das stört in Anführungszeichen die Tatsache, dass in Donald Trumps Vision zwei kleine Jungs weiter aufeinander einschlagen. Das stört ihn.
Und weiterhin wurde Ashbrook in dem Interview gefragt, wie wichtig ein gutes persönliches Verhältnis zu Donald Trump ist.
In dieser Situation ist es schon extrem wichtig, denn das, was vorher natürlich besonders diplomatisches Verhalten, diplomatischen Austausch vorgegeben hat, also ein starkes Arbeiten über Institutionen, auch über Ministerien, der Daueraustausch, der findet in dieser Art und Weise nicht mehr statt. Marco Rubio, der Außenminister, hat allein 3, 3,5 verschiedene Jobs in dieser Regierung, ist für bestimmte außenpolitische Themen auch einfach nicht mehr ansprechbar und erreichbar. Den engen Draht zu haben, zu dem, der schlussendlich alles entscheidet, denn so möchte Donald Trump das, ein fast imperialistisches Bild von sich selbst im Weißen Haus. Das ist wichtig, denn die Momententscheidungen von Donald Trump, die formen die politischen Geschicke der USA, aber auch die Rolle, die die USA in dieser neuen geopolitischen Ordnung, wenn sie denn entsteht, wie sie entsteht, formen können. Da hängt immer noch viel vom Machtanspruch der USA ab. Was die Europäer und darunter auch Friedrich Merz gut geschafft haben, ist ihn durch die Telefonate, durch eine ständige Ansprache immer mitzunehmen in die Sorgen auch und die diplomatischen Nöte auf der anderen Seite des Atlantiks. Das in einem Tempo zu tun, wo sie Donald Trump gut mitnehmen können, war ein guter Aufschlag. Und sie sind sehr fokussiert aufs Weiße Haus, weil eben in der Tat dort in dieser Art und Weise der Regierungsführung, in dieser Regierung die Entscheidungen getroffen werden.
Ja, wie waren die Reaktionen auf das Treffen in Deutschland? Sind die Oppositionsparteien auch in diese Lobeshymnen eingestiegen?
Ja, so unheimlich viele Reaktionen gibt's gar nicht. Die Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, hat Merz auf NDR Info gelobt. Er habe genau den richtigen Ansatz gefunden, um das Vertrauen von Trump zu gewinnen. Andere Töne fand ihre Parteikollegin Deborah Düring. Sie hätte sich ein härteres Auftreten gewünscht und meinte, Merz habe sich bei Trump schon angebiedert. Düring sprach von einer vertanen Chance für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einzutreten.
Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat es wieder auf beiden Seiten heftige Drohnenangriffe gegeben.
Ja, die ukrainische Luftwaffe berichtet von 407 Drohnenattacken. Das ist die höchste Zahl in einer Nacht seit Kriegsbeginn. Dazu kamen 44 Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern. Viele konnten abgewehrt werden, aber nicht alle. Bewohner Kiews berichten von heftigen Explosionen in der Stadt. Mehrere Feuer sind ausgebrochen. Einwohner suchten Schutz in Tiefgaragen oder in U-Bahn-Stationen. In der Hauptstadt sind nach ukrainischen Angaben 3 Feuerwehrleute getötet worden. Präsident Selenskyj wiederholte deshalb seine Forderung an den Westen, den Druck auf Russland zu erhöhen.
Ja, und war das jetzt eigentlich schon Russlands Antwort auf die Zerstörung von Langstreckenbombern durch die Ukraine?
Also laut Verteidigungsministerium in Moskau war dies in der Tat eine Antwort auf diese ukrainischen Angriffe. Aber ob es die ganze Antwort war, das bleibt offen.
Und nicht nur Russland hat mit Drohnen angegriffen, auch die Ukraine hat Russland in der letzten Nacht attackiert. Was wissen wir eigentlich darüber?
Das ukrainische Militär selbst sagt, es habe Flugplätze und Treibstofflager in den Regionen Ryazan und Saratow ins Visier genommen. Diese Gebiete sind keine Nachbarregion, sondern die liegen weit im Landesinneren. Das Ganze wird als Präventivschlag dargestellt. Die Ukraine sagt, sie habe von dort einen größeren Angriff erwartet. Über Schäden wissen wir nichts. Moskau sagt, man habe 174 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Unser Korrespondent Jesci Sobota war in den vergangenen Tagen in Saporischschja unterwegs. Das ist eine Großstadt im Südosten der Ukraine. Sie gilt eigentlich als Hauptstadt der Kosaken, einem ukrainischen Nationalmythos. Russland hat die Stadt annektiert, sie ist aber nicht von russischen Truppen besetzt. Die Bewohner halten zur Ukraine trotz der großen Opfer. Hier die Reportage von Jesci Sobota.
Eine Insel teilt die Fluten des Dnipro. Von ihrer Uferböschung aus blickt man auf den gewaltigen Staudamm von Saporischschja. Am Horizont steigt Rauch auf, aus unzähligen Schloten eines Industriegebiets. Die Dnipro-Insel, auf der wir stehen, heißt Chortitsa. Eine besondere Insel, sagt Oleksandr Sechelnik. Er ist Fremdenführer hier. Die Insel Chortitsa ist eines der Symbole der ukrainischen Staatlichkeit und der ukrainischen Nation. An dieser Stelle spielt die Geschichte der Kosaken die entscheidende Rolle. Die Rolle der Insel ist kaum zu überschätzen. Hier war einst die Hauptstadt der Kosaken, eines Kriegervolks, das sich vor 500 Jahren in der ukrainischen Steppe entlang des Dnipro ausbreitete. Sechelnik ist selbst Veteran. Er hat Saporischschja ab 2022 vor den Russen verteidigt, als Infanterist im Schützengraben, 1,5 Jahre lang, solange es seine Gesundheit erlaubt hat. Nur 30 Kilometer südlich der Stadtgrenze wurden die Russen aufgehalten. Dort verläuft bis heute die Front. Die Hauptstraße von Saporischschja, der Soborny Prospekt, ist 10 Kilometer lang. Gesäumt wird er von Prunkbauten aus der Stalinzeit, hinter denen sich die grauen Plattenbausiedlungen verstecken. Dahinter die Stahlhütten und Autowerke. Was halten die Einwohner davon, dass Putin ihre Stadt zum russischen Staatsgebiet erklärt hat? Man werde keine ukrainischen Territorien hergeben, sagt Alexandra. Putin hat die Stadt nicht eingenommen. Man wird sich nicht abgeben, auch wenn Putin das gerne hätte, sagt Ihor. Auch Tatjana sieht das so. Davon träumt der Kreml doch. Wir werden Saporischschja nicht hergeben. Das hier ist das Land der Kosaken, die Wiege des Kosakentums. Wir werden kämpfen um unsere Stadt. Der Kampf um die Freiheit hat einen hohen Preis. zurück. Auf der Kosakeninsel Hortitsa kann man ihn spüren, in der kleinen Holzkirche des Freilichtmuseums. Dort steht ein Sarg. Darin liegt ein Mann mit Schnurrbart, die Kleidung in Flecktarn. Wir verabschieden uns von einem Hauptmann, der im Dienst an der Front von einer russischen Drohne getötet wurde. Er lässt seine Frau zurück, eine junge Frau, und seinen kleinen Sohn, der keine 4 Jahre alt ist, sagt Vater Stepan, der Militärkaplan. In seiner Trauerrede erinnert er an die große Geschichte, an die Nation der Kosaken und ihren ewigen Kampf um die Freiheit.
Damit wechseln wir nun den Schauplatz und wir blicken auf den Nahen Osten. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen hat in den vergangenen Tagen wieder Hilfsgüter und Lebensmittel erhalten. Heute gab es aber einen Rückschlag.
Die zuständige Stiftung, die seit dem Verbot der UN-Organisationen im Gazastreifen die Lebensmittel verteilt, hat ihre Ausgabestellen heute geschlossen. Auf Facebook wird die Bevölkerung aufgerufen, den Zentren fernzubleiben. Wie lange diese Schließung dauern wird, das teilte die von den USA und Israel getragene Stiftung aber nicht mit.
In unserem Podcast heute früh haben wir auch schon über die neuen israelischen Angriffe im Libanon berichtet. Was gibt's dazu jetzt eigentlich für Neuigkeiten?
Die Begründung hat Israels Luftwaffe gegeben, und zwar begründet sie die Angriffe damit, dass man unterirdische Anlagen der Hisbollah zur Herstellung von Drohnen zerstören wollte. Denn die Hisbollah, so Israels Erkenntnisse, arbeite daran, ihr Waffenarsenal wieder aufzufüllen. Israels Verteidigungsminister Katz sagt, solange die Hisbollah nicht entwaffnet ist, werde sein Land auch weitere Angriffe starten. Und auch im Gazastreifen steht die nächste israelische Militäroperation bevor, denn die Armee rief die Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet im nördlichen Gazastreifen auf, dies zu verlassen. Von dort aus sollen Raketen auf Israel abgefeuert worden sein.
Ja, und auch im Westjordanland werden Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben. Die israelische Regierung hat kürzlich 22 neue jüdische Siedlungen genehmigt. Und als ein Team unseres ARD-Studios Tel Aviv diese Zerstörung eines palästinensischen Dorfes dokumentieren wollte, da wurde es von israelischen Soldaten daran gehindert. Aber es konnte mit 2 Oscar-Preisträgern über die Lage vor Ort sprechen und auch ein weiteres zerstörtes Dorf besuchen. Jan-Christoph Kitzler war dabei.
Wer sehen will, wie palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland zerstört werden, kann nach Zanuta fahren, südlich von Hebron. Über 20 Familien haben hier mal gelebt. Am Rand steht die Ruine des ehemaligen Schulgebäudes, das von der Europäischen Union gefördert wurde. Inzwischen ist Zanuta menschenleer, die Häuser liegen in Trümmern. Sarit Michaeli von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem zeigt auf Gebäude etwas weiter weg, in denen radikale jüdische Siedler leben.
About 5 years ago.
Vor etwa 5 Jahren wurde in dieser Richtung die Meitarim Farm gebaut, ein Außenposten mit Unterstützung der israelischen Behörden. Von Anfang an begannen sie, die Bewohner von Zanuta zu schikanieren. Die dort lebenden Siedler begannen zu patrouillieren und den Zugang zu den Weiden zu verhindern. Sie sperrten sie sozusagen in ihrem eigenen Dorf ein. Sie erlaubten ihnen nicht, das offene Weideland zu betreten, auf das sie einst angewiesen waren. Das passiert gerade auch etwas weiter nördlich. In Chirbet Adaba haben Siedler und die israelische Armee auch bereits 75% der Gebäude zerstört. Israels Armee sagt auf Anfrage, der Ort liege in einem militärischen Übungsgelände. Hinfahren kann man nicht. Das Militär hat die Gegend kurzerhand zum Sperrgebiet erklärt und lässt Journalisten nicht hinein. Ein Soldat spricht das Verbot aus. Journalisten störten die öffentliche Ordnung, sagt er, und stellten eine Gefahr dar.
In this crossroads, no journalist and no guest. Right here, you are public disturbance and also danger, so I ask you to leave.
Yuval Abraham ist auch hier. Mit dem Film No Other Land über diese Gegend hat er in diesem Jahr den Oscar gewonnen und er hat den Ort gerade noch angesehen. Die Siedler hätten Brunnen zerstört und Stromleitungen, Häuser. Fast alle in dem Ort seien obdachlos geworden, sagt er. Selbst aus Höhlen hätten sie Menschen vertrieben. Es ist klar, dass sie viel zu verbergen haben. Ich weiß was, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Zerstörung gesehen, die Gewalt der Siedler. Sie hören nicht auf. Sie halten die Menschen davon ab, Zeuge dieser Gewalt zu werden und sie zu dokumentieren. Und ich denke, das ist falsch.
I think it's wrong.
Neben ihm steht Basil Adra, Co-Regisseur von No Other Land. Er lebt nicht weit von hier. Wir stehen unter militärischer Kontrolle. Daher kann dieser Kommandant jede beliebige Entscheidung unterzeichnen. Wenn er beispielsweise dieses Land beschlagnahmt, um hier einen Militärstützpunkt zu errichten, kann er das einfach tun. Wenn er mein Zuhause zu einem Militärstützpunkt macht, kann er einfach ein Dokument unterschreiben und mich und meine Familie ausweisen. Es ist ein Militärgebiet, in dem internationale Journalisten daran gehindert werden, in mein Dorf zu kommen, in dem er Dokumente unterzeichnet. So sieht ein Leben unter militärischer Kontrolle aus.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.